Ich lese den Predigtext, einen Vers aus dem Galaterbrief und dann einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat.
Schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Sonntag. Danke, dass wir hoffentlich jetzt so ein bisschen auch zur Ruhe gekommen sind, dass wir die Lieder singen konnten, so ein Stück in deiner Gegenwart angekommen sind. Und ja, du siehst, wie es jedem und jeder von uns gerade geht, was uns beschäftigt, was so die Themen sind, die auch gerade offen sind. Und ich bitte dich, dass du diese Texte, die wir gerade gelesen haben und auch meine Gedanken dazu da jetzt gebrauchst, um da reinzusprechen und so an Pfingsten uns auch neu mit deinem Heiligen Geist zu beschenken. Amen. Was brauchen wir im Moment eigentlich? Das ist so eine der Fragen, die wir uns gestellt haben in den letzten Wochen hier im Projekt Kirche. Was wir brauchen, was wir jetzt brauchen, so als Menschen, ganz individuell, als Gesellschaft, als Gemeinschaft. Und eine der Antworten, auf die wir so in den letzten Wochen immer wieder gestoßen und auch sind und auch zurückgegriffen haben, ist diese Liste von Charakterzügen, die Joe gerade vorgelesen hat aus dem Galaterbrief. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Immer wenn ich diese Liste lese, dann denke ich, es wäre so cool, wenn ich so sein könnte, wenn wir als Menschen gerade so miteinander umgehen können. Was wir jetzt brauchen, das sind eigentlich unbedingt genau diese Sachen. Und deshalb beschäftigen wir uns in den letzten Wochen, haben wir uns beschäftigt, immer wieder mit dieser Liste, mit so einzelnen Aspekten, die wir da rausgegriffen haben. Und wir kommen jetzt heute zu zwei Aspekten, die ich zusammengenommen habe, weil ich vor einiger Zeit eine Predigt mal dazu gehört habe, vor Jahren schon, in der der Pastor erklärt hat, dass diese Begriffe unbedingt zusammengehören. Und seitdem kann ich sie nicht mehr auseinanderdenken. Ja, ich muss sie immer zusammendenken. Und zwar sind das Güte und Treue oder wie wir gleich sehen werden, man könnte eigentlich auch sagen, ehrlich sein und liebevoll sein. Mein Eindruck ist, dass viele der Baustellen, die wir so in unserem Leben haben, in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen zu Arbeitskolleginnen und Kollegen, in unseren Partnerschaften, genau daher kommt, dass wir in der Regel nur so eine von diesen beiden Aspekten ausleben und weil wir die andere nicht mit dabei haben, wird die Sache richtig problematisch. Weil wir nur eins von beiden haben, machen wir Freundschaften kaputt, wir verletzen andere Menschen und wir stehen uns selbst oft im Wege für so ein gelingendes Miteinander. Und deswegen will ich diese beiden Aspekte gerne heute Morgen mit euch zusammen anschauen. Zunächst mal anhand der Begriffe einfach, die in diesem ersten Text verwendet sind. Und dann auch anhand dieses zweiten Textes, wo das Konzept, glaube ich, nochmal ein bisschen besser aufgemacht wird. Und ich will dabei zwei ganz einfachen Fragen nachgehen. Zunächst mal, worin besteht eigentlich die Spannung zwischen diesen beiden Begriffen? Und dann auch, wie kommen wir denn weiter darin, beide Sachen gleichzeitig auszuleben? Zunächst mal, worin besteht die Spannung zwischen den beiden Begriffen? Und das lässt sich eigentlich ganz schnell sehen, wenn man die Begriffe jetzt mal ein bisschen genauer anschaut. Also der erste Begriff, Güte, wie das bei uns übersetzt wird, das ist eigentlich das griechische Wort für gut sein. Das heißt, jemand, der gut ist in diesem Sinne, der ist klar, der ist aufrichtig, der ist vielleicht, man könnte auch sagen, dem Guten zugewandt. Wenn man das Wort eigentlich so mal mit einem Vergleich beschreiben wollte, dann ist jemand, der gut ist in diesem Sinne, jemand, der wie so ein klarer Bergsee ist. Ja, man schaut da drauf und man sieht bis zum Boden. Es gibt bei solchen Menschen keine versteckte Agenda. Es wird nichts verheimlicht. Das sind Menschen, die ehrlich sind. Menschen, die sich selbst sind. Menschen, die zu ihrer Meinung und zu ihren Gefühlen stehen können, die kommunizieren können. Und das allein ist schon spannend. Es wird jetzt aber noch spannender, wenn man direkt den zweiten Begriff mit dazu nimmt. Der ist Treue. Im Griechischen steckt da die Wurzel von Glauben auch mit drin oder Vertrauen. Das heißt, jemand, der in dem Sinne treu ist, dem kann man glauben, dem kann man vertrauen, auf den kann man sich verlassen. Wenn man dafür einen Vergleich verwenden wollte, dann ist das wie so ein Fels. Ja, diese Person ist wie ein Fels, man weiß, die ist da, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, auch wenn es stürmt in meinem Leben, ich kann mich auf diese Person verlassen. Dieser Mensch ist für mich, der ist an meiner Seite, der fällt mir nicht in den Rücken. Das sind so die beiden Charakterzüge, die hier beschrieben werden. Und das sind sehr wichtige, sehr tolle Charakterzüge, was uns gleich eben auch zu dem Problem führt. Denn meistens von der Veranlagung her, von der Persönlichkeit her, sind wir so im einen stark und im anderen ziemlich schwach. Ja, das heißt, wir haben in der Regel so ein Entweder-Oder mit diesen beiden Eigenschaften. Also unter uns, hier in unserer virtuellen Community, gibt es bestimmt Menschen, die so ganz natürlich auf dieser ersten Seite stehen. Die ehrlich sind, die klar sind, die direkt sind. Die Leute, die sagen, was sie denken. Und das ist eine super Sache. Es ist so cool, dass ihr so seid. Das wird jetzt aber zum Problem, wenn das nicht mit dieser zweiten Eigenschaft kombiniert wird. Mit so einer Verlässlichkeit, mit so einem für den anderen sein, mit so einer Liebe, könnte man sagen, so einem liebevollen Blick auf den anderen und was der gerade braucht. Denn wenn wir das nicht haben, dann sind diese ehrlichen Menschen einfach Menschen, die immer sagen, was sie denken. Egal, ob es verletzend ist oder nicht, egal, ob es hilfreich ist oder nicht. Und das wird dann ziemlich schnell ziemlich anstrengend. Also so jemand als Partner zu haben, das ist eigentlich ganz schön anstrengend. Denn dann kriegst du immer gesagt, was gerade nicht passt, was gerade nicht gut ist, wo du dich ändern musst. Jeder Streit wird ausgetragen, jedes Thema kommt auf den Tisch. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, du bist ehrlich, aber du bist eigentlich nicht für mich. Du haust mir einfach alles immer um die Ohren. So jemand als Chef. Es ist der Tod, ja, weil diese Person wird dir immer noch mal sagen, was du alles falsch gemacht hast, wo deine Fehler sind, wo du dich verbessern musst. Es sind so viele kleine Demütigungen, es wird dir immer noch mal aufs Brot gerieben. Hier, das geht so gar nicht, was du machst. So jemand als Freund oder als Freundin, es ist kein Spaß. Diese Leute haben im Zweifelsfall ja immer recht. Ja, und sie müssen alles ausdiskutieren und sie müssen auch immer darauf schauen, wie es für sie gerade ist. Ja, ob sie selbst gerade irgendwie so was rauskriegen und so weiter. Wahrheit ohne Liebe, ehrlich sein ohne liebevoll sein, das ist in der Regel ganz schön schnell ziemlich anstrengend. Andersrum ist die Sache jetzt aber natürlich auch nicht besser. Denn es gibt unter uns natürlich auch Menschen, die so ganz natürlich auf der anderen Seite sind, die treu sind, die verlässlich sind, die andere im Blick haben, die so mitfühlend sind. Und auch das ist eine super Sache, ja, wie schön, dass ihr so seid. Aber auch da wird das mega schnell schwierig, wenn es nicht mit diesem ersten Aspekt kombiniert wird. Mit so einer Ehrlichkeit, mit dem trotzdem sagen, was Sache ist. Denn dann sind diese Menschen, sind wir, einfach immer nur lieb und nett. Ja? Und man weiß eigentlich nie, woran man gerade ist. Und das ist mega anstrengend. Also wenn man mit so jemandem zusammenarbeitet zum Beispiel, dann werden die Probleme nicht angesprochen. Sondern es wird immer so hinterm Rücken geredet und man muss sich dann so zusammenpuzzeln, was hat er hier gesagt, was hat sie da gesagt und was ist jetzt eigentlich das Problem? In Freundschaften kann das mega schwierig werden, weil vielleicht kennt ihr das auch, dass sich eine Person auf einmal zurückzieht, distanziert wird, irgendwie bricht so ein bisschen was von der Intimität ab, die man hatte und man weiß gar nicht, was passiert ist, was ist denn los? Also es muss irgendwie eine Verletzung stattgefunden haben, aber man kriegt nie gesagt, was das eigentlich war, man kann sich nicht entschuldigen, es bricht einfach ab. Und wenn man mit jemandem zusammen ist, der so ist, dann ist das ganz schön schwierig zu navigieren. Weil man verletzt diese Person dann vielleicht, das passiert ja, man verletzt sich einfach als Partner, als Partnerin, Aber dann sagen diese Leute einem das nicht. Sie erdulden das einfach. Ja, dass man jetzt schon wieder so ausgetickt ist oder was. Vielleicht machen sie das noch unter dem christlichen Deckmantel. Ja, ich bin ja ein guter Christ, ich sage jetzt nichts. Aber dann sind sie ja trotzdem verletzt. Und dann tragen sie das mit sich rum. Und dann, das heißt, sie werden auf Dauer dann so passiv-aggressiv. Ja, also sie sagen dir nicht, was das Problem ist, aber sie lassen dich spüren, dass da was nicht stimmt. Das als Partner zu haben, ist schwierig, weil man nie weiß, was das Problem ist und man kann es auch nicht ausräumen. Liebevoll sein, ohne ehrlich sein, das ist eben auch ziemlich anstrengend. Das ist also unsere Situation, würde ich sagen. Wir fallen so rein von Natur aus, rein von der Persönlichkeit her, so in eine dieser beiden Kategorien. Und vielleicht sind wir in unterschiedlichen Freundschaften, in unterschiedlichen Settings, auch mal das eine und mal das andere. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Wir haben einen guten Charakterzug, aber wir kombinieren ihn nicht mit dem anderen. Und daraus entsteht dann das Problem. Jetzt könnte man an der Stelle sagen, naja, also ich meine, danke, ja, es ist irgendwie kurz nach 11 und an so einem schönen Sonntagmorgen und ich kriege schon alle meine Probleme unter die Nase gerieben und überhaupt, Alex. Also ich meine, immerhin habe ich eine gute Seite. Ja, und die Seite ist doch auch schon ganz gut und das andere ist echt doch nicht so gemeint. Also die Leute, die eher ehrlich sind, die sagen jetzt vielleicht gerade, naja, also ich bin halt ehrlich. Ja, immerhin, ich bin ich selbst. Und das heißt, die Leute wissen bei mir, woran sie sind. Das ist doch auch für die Leute das Beste, wenn sie wissen, was bei mir Sache ist. Und für die anderen von uns, die immer so liebevoll sind, so rücksichtsvoll sind, die sagen vielleicht gerade, ja, aber immerhin, ja, bin ich liebevoll. Worte können verletzen, hör mal. Und das will ich nicht. Ich will Leuten nicht wehtun. Das heißt, wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht über alles rede, was so in mir los ist, dann ist das auch das Beste für den anderen. Es geht doch auch irgendwie um den anderen dabei. Worauf Paulus, glaube ich, antworten würde, echt? Echt? Ist das wirklich das Beste für den anderen und auch für dich, wenn du die Sachen nicht kombinierst? Also zumindest im zweiten Text, den Joe gerade gelesen hat aus Epheser 4, finde ich, macht Paulus genau diese Frage so ein bisschen auf. Er arbeitet sich daran ab. Also wenn ihr das mal im Programm noch mal mitschauen wollt, wenn ihr das aufmachen wollt, Paulus sagt direkt in Vers 25, er steigt in diesen Abschnitt ein mit den Worten, legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. Und das Wort Falschheit, das hier bei uns so übersetzt wird, das ist eigentlich das griechische Wort Pseudo. Das heißt, Paulus sagt hier eigentlich, Leute, legt eure Pseudo-Ichs ab. Ja, hört auf, anderen was vorzuspielen. Wenn ihr immer sagt, es ist alles okay, obwohl ihr eigentlich verletzt wurdet, oder wenn ihr immer Leuten nach dem Mund redet, weil ihr nicht wisst, wie eure Meinung wirklich ankommen würde, dann seid ihr nicht ehrlich. Dann seid ihr nicht euch selbst. Und vor allem baut ihr damit ein Bild auf von euch selbst, das ihr eigentlich gar nicht seid. Das ist mit das Schlimmste, was man sich selbst antun kann. Dabei geht eure Integrität über den Haufen. Aber das ist auch das Schlimmste, was ihr anderen tun könnt. Weil die dann ständig mit so einer Hülle von euch agieren, die aber gar nicht wirklich ihr seid. Die kommen gar nicht ran an euch, sozusagen. Das heißt, Paulus sagt so in so einem ersten Statement, Leute, seid ehrlich zueinander. Ihr sagt, was Sache ist, redet über eure Meinungen und Gefühlen, seid wirklich ihr selbst. Aber dann macht er direkt weiter und sagt in Vers 29, kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Und das Wort für kein böses Wort, dieses Wort für böse, das kann man auch mit zerstörerisch übersetzen. Eigentlich ist es sogar sowas, was irgendwie Leben verrotten lässt, was Faules reinbringt, was Leute innerlich kaputt macht. Das heißt, Paulus schiebt dann quasi so ein zweites Statement direkt hinter sein erstes hinterher und sagt, ja, seid ehrlich, ja, seid euch selbst, ja, redet die Wahrheit. Aber Achtung, ja, ehrliche Worte können auch zerstörerisch sein. Mit dem, was ihr so teilweise von euch gebt, können Leute auch innerlich verrotten. Ihr könnt Leute so richtig kaputt machen mit dem, was ihr sagt. Das heißt, ehrlich sein um des Ehrlichseins willen ist jetzt auch nicht das Gute an sich. Sondern nur, wo wir dann sagt, wo es gut ist, wo es angemessen und hilfreich ist, da ist es tatsächlich sinnvoll, wertvoll, gut, das auch zu sagen. Spürt ihr die Spannung? Ja. Spürt ihr die komplexe Dynamik, die hier am Start ist? Ich glaube, was Paulus hier letztendlich macht, ist, ich glaube, er will so ein bisschen in unsere Motivation reinpieksen. Er will uns so ein bisschen einen Spiegel vorhalten. Das heißt, zu den Leuten, die so von Haus aus eher zurückhaltend sind, die rücksichtsvoll sind, die nett sind, die gerade wieder sagen, eben, Alex, hast du doch gerade wieder gesagt, ja, Worte können verletzen, das will ich nicht, ich will liebevoll sein. Zu denen sagt Paulus, okay, aber geht es dir wirklich darum? Geht es dir wirklich darum, liebevoll zu sein? Geht es dir wirklich um den anderen? Oder wenn es dir wirklich um den anderen gehen würde, müsstest du dann nicht eigentlich ehrlich sein? Denn also wie liebevoll ist das denn, wenn du deinem Partner nie sagst, wo er dich verletzt hat? Oder wenn du es ihm erst dann sagst, wenn du schon das Break-up-Gespräch mit ihm führst und dann eigentlich schon raus bist? Wie soll dein Partner sich je verändern können? Wie soll er je wissen können, dass das nicht gut ist, was er macht? Wie soll er auch wissen, dass die Beziehung an einem schwierigen, ernsthaften Punkt ist, wenn du sie ihm nie sagst oder dann gleich gehst? Ist das liebevoll? Kann er weiterkommen als Charakter? Ist das das Beste für ihn? Oder wie liebevoll ist es, wenn du immer leere Versprechungen machst, einfach damit das Gegenüber sich gut fühlen kann, damit es so ein bisschen Hoffnung hat? Nach dem Motto, ja, Schatz, nächstes Jahr fahren wir bestimmt zu deinen Eltern. Ja, auf jeden Fall, nächstes Jahr ist das dran. Und du weißt schon, nächstes Jahr wirst du auch nicht zu den Eltern fahren, weil die findest du mega anstrengend, du willst da nicht hin. Oder, ja, Herr Piefke, also auf jeden Fall, dieses Jahr wird es nichts mit der Beförderung, aber nächstes Jahr sehe ich da gute Chancen für Sie. Wenn du genau weißt, auch nächstes Jahr wird Herr Piefke keine Beförderung bekommen, weil er macht einfach keine gute Arbeit. Wie liebevoll ist das, was wir da machen? Oder, um das mal härter zu formulieren, ist es nicht eher so, dass wir dieses Liebevollsein als Ausrede dazu nutzen, ein Angsthase zu sein? Ja, Konflikte vermeiden zu wollen, einfach nicht in die Sache reinzugehen. Aber damit entziehen wir dem Gegenüber so ein Stück Realität, auf die er doch aufbaut, mit der er oder sie doch arbeitet. Und wir präsentieren ihnen da ständig Dinge, die gar nicht stimmen, sodass dann irgendwann Sachen passieren, die das Gegenüber nicht erwartet hat, die gar nicht kommen sah, weil wir falsch waren, weil wir ihm nicht die Wahrheit gegeben haben, das eigentliche Ich, die Situation, wie es wirklich ist. So liebevoll ist das nicht, was wir da als liebevoll verkaufen. Und das gilt jetzt, glaube ich, aber auch für die andere Seite. Für die Leute, die von Haus aus eher direkt sind, ehrlich sind, klar sind. Leute, die jetzt auch gerade wieder sagen, eben, Alex, ja, du sagst es ja, man muss echt sein, man muss authentisch sein, ehrlich sein. Das ist doch für die Leute das Beste. Ja, wenn sie wissen, woran sie sind, darum geht es mir letztendlich. Ich will einfach, dass die Leute wissen, woran sie sind. Worauf Paulus wiederum sagen würde, okay, aber ist das wirklich das Beste? Geht es dir wirklich um den anderen? Wenn du so ganz authentisch mal wieder raushaust, dass dich das Gespräch eigentlich langweilt und die ganzen letzten Gespräche dich schon gelangweilt haben in dieser Freundschaft, du kriegst gerade einfach nichts mehr raus. Ja. Oder wenn du deinem Partner, deiner Partnerin sagst, also ich hätte mir ja schon lange mal gewünscht, dass du mal den Hintern wieder hochkriegst, du zockst einfach zu viel, geht mir tierisch auf den Sack und wenn du das nicht änderst, dann haben wir hier ein Problem. Du solltest mal abnehmen, du solltest mal Karriere machen, was immer wir so dem Partner um die Ohren hauen. Ist das wirklich liebevoll, was wir da machen? Wenn du deinem Angestellten wieder die Liste von Fehlern runterratterst, die er alle gemacht hat und was für Auswirkungen das für die Firma hat und sie immer kleiner werden, geht es da wirklich um den anderen? Ist das wirklich unsere Intention? Oder nutzen wir dieses Authentischsein nicht eigentlich als Ausrede dafür, ein Arsch sein zu dürfen? Denn jetzt mal ehrlich, wenn du wieder konstruktives Feedback gibst, geht es dir wirklich um den anderen oder geht es nicht auch um so ein bisschen Machtposition? Ich sage dir, was du falsch machst. Du kannst ein bisschen lernen von mir. Ich bin ein bisschen weiter oben. Wenn du an deinem Partner, deiner Partnerin, Freund, Freundin rumkritisierst, obwohl das eigentlich auch okay ist, was die machen, geht es dann wirklich um den anderen? Oder geht es nicht eigentlich darum, dass du mit der Situation nicht klarkommst, dass du vielleicht nicht glücklich bist, aber dieses Fass willst du nicht aufmachen? Weil das hätte ja mit dir zu tun, das sind ja deine Probleme. Also kritisierst du schön weiter rum an deinem Gegenüber. Ist es wirklich das Beste für den anderen? Geht es um sie oder geht es eigentlich um dich? Das sind die Fragen, die wir, glaube ich, uns mal stellen müssen an der Stelle. Und das ist natürlich jetzt ein schweres Kaliber. Wenn man das mal positiver formulieren wollte, dann könnte man sagen, die Vision, die Paulus hier zeichnet, ist eigentlich, dass wir zu Menschen werden, die sich selbst sind, aber doch eben andere im Blick haben. Die ehrlich zu anderen sind, die transparent sind, die sagen, was Sache ist. Ja, wie so ein Bergsee, wo man bis zum Boden durchsieht. Aber die dabei eben doch diese Ehrlichkeit nicht als Waffe verwenden, sondern die Rücksicht nehmen, die auf den Drang auch mal verzichten, alles auszusprechen, weil es nicht immer gut ist, weil es nicht immer hilfreich ist. Und die damit zu Menschen werden oder Menschen sind, auf die man sich verlassen kann, wie so ein Fels, bei dem man weiß, die meinen es gut mit mir, die meinen es von Herzen gut mit mir, auch wenn sie dann mal was Negatives sagen. Wie großartig wäre das? Was für großartige Freunde, Arbeitskolleginnen, Partnerinnen wären wir? Aber jetzt mal ehrlich, ich bin davon so weit weg. Ich brauche dafür eine krasse Veränderung. Ich brauche dafür eine übernatürliche Veränderung. Und das ist jetzt mein zweiter Punkt. Wie kommen wir denn so ein bisschen näher an die Sache ran? Denn ich habe mich an der Stelle gefragt, wenn man jetzt mal so ein bisschen rauszoomt aus der Nummer, wer ist denn eigentlich so? Ja, also ich meine, wer lebt das aus, dass man irgendwie tatsächlich ehrlich ist und trotzdem liebevoll ist? Und ich habe so ein paar Menschen in meinem Umfeld, die sind tatsächlich schon beeindruckend, ja, die kriegen das oft ganz schön hin, aber sie scheitern natürlich auch regelmäßig. Es ist mir dann irgendwann aber tatsächlich eine Person eingefallen, die das richtig doll hinkriegt oder hinbekommen hat. Und das ist Jesus. Ja, also wenn man Jesus mal so auf die in den Evangelien Jesus mal auf die, durch die Brille anschaut, dann ist das mega, mega beeindruckend. Jesus hat offensichtlich nie so ein Blatt vor den Mund genommen. Er hat immer auch was Kritisches gesagt, wenn es sein musste. Er hat Leute konfrontiert, auch hart vor den Kopf gestoßen. Er hatte so keine Angst davor, was Leute denken oder sagen werden. Er hat trotzdem gesagt, was Sache ist. Und gleichzeitig hatte man bei Jesus nie den Eindruck, er muss jetzt einfach mal abladen. Ja, jetzt muss ich mal sagen, was hier Sache ist. Sondern er hatte immer den anderen im Blick. Er hat Sachen gesagt, weil er wirklich auch den anderen weiterhelfen wollte, aus Liebe. Ja. Er hatte die Menschen im Blick, nicht sich selbst. Das war eine abgefahrene Balance, die Jesus da hatte. Und ich frage mich, wie ist er denn da hingekommen? Jetzt könnte man an der Stelle natürlich sagen, naja, es ist Jesus, ja, it's Jesus, baby. Also ich meine, der kriegt alles hin. Das ist ja Gottes Sohn, was auch immer, ja, ziemlich easy für ihn. Aber ich glaube, wir können an der Stelle doch ein bisschen genauer hinschauen. Und zwar ist es ganz interessant, dass bevor Jesus so loslegt, ja, bevor er anfängt, durch die Lande zu ziehen, zu predigen, Leute gesund zu machen und so weiter, gibt es eigentlich so eine entscheidende Situation in seinem Leben, die all dem vorausgeht. Und zwar ist das seine Taufe. Ja, es wird uns so erzählt, dass Jesus zum Johannes dem Täufer geht, an den Jordan, und dort wird er dann getauft. Und die Evangelien berichten, dass in dieser Taufe jetzt etwas Spannendes passiert, weil nämlich der Heilige Geist wie so eine Taube vom Himmel kommt und auf Jesus herabkommt. Und dann hört er eine Stimme vom Himmel, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich glaube, das ist absolut entscheidend, diese Situation. Das ist, glaube ich, der Startpunkt für alles Weitere, was Jesus dann gemacht hat. Hier ist der Startpunkt für das, wer er war und wie er gehandelt hat. Dass der Geist auf ihn kam und diese Aussage über ihm steht, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe mich gefragt, ob nicht genau auch das der Startpunkt für uns sein kann, sein muss. Weil Gott uns ja durch das Evangelium genau auch das Gleiche zuspricht. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich glaube, das ist extrem wichtig, da anzufangen. Also zum Beispiel für diejenigen von uns, die sich so schwer damit tun, ehrlich zu sein, die ihre Gefühle so schnell übergehen, die so schnell bei den anderen sind. Es ist immer wichtiger, was sie denkt und was er fühlt, als das, was ich fühle und ich denke. Wenn wir diesen Satz ernst nehmen, dann bedeutet das, dass Gott das nicht so sieht. Für ihn sind die Gefühle und die Gedanken nicht wichtiger als deine. Er liebt dich. Es ist ihm extrem wichtig, was in deinem Herzen passiert, was deine Gedanken sind. Das heißt, es darf um dich gehen, es soll sogar um dich gehen. Wenn du unterrepräsentiert bist, wird Gott protestieren. Und das heißt, ich glaube, da können wir anfangen, wenn wir uns so schwer damit tun, irgendwie nicht nur bei den anderen zu sein, sondern auch bei uns selbst zu sein. Dass wir uns mal Zeit nehmen für uns selbst. Dass wir uns mal hinsetzen in den Situationen und den Beziehungen, wo wir merken, ich lasse mich immer wieder überfahren, ich befahre mich auch selbst. Dass wir uns anfangen, mit uns selbst auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Tagebuch schreiben, ein Gebetstagebuch schreiben, diese Gefühle aufschreiben, das mal rauskitzeln, was geht eigentlich bei mir ab? Und das dann vor Gott zu bringen. Von ihm zumindest mal gehört zu werden. Das ist auf jeden Fall schon mal ein erster wichtiger Schritt, um dann in so einem zweiten Schritt dann doch zu überlegen, was gesagt werden muss. Wo wir ehrlich werden müssen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, genau dafür ist es dann so wichtig, diese Liebe Gottes, dieses Ich bin geliebt, mit beiden Händen zu packen und das nicht mehr loszulassen. Denn wahrscheinlich ist das doch das Problem oft, oder nicht? Dass wir uns nicht trauen, ehrlich zu sein. Dass wir uns nicht trauen, was Kritisches zu sagen, weil wir nicht wissen, wie der andere reagieren wird. Was, wenn ich meine tiefsten Gefühle offenlege, mich entblöße und das Gegenüber mich nicht versteht, mich ablehnt, mir widerspricht? Da droht so viel Liebesverlust. Da droht so viel Ablehnung. Aber mit Gottes Liebe jetzt fest in beiden Händen, sich daran zu krallen, dass dieses Statement stimmt, dann kann ich es vielleicht doch mal wagen, was zu sagen, was mal auszusprechen. Weil die Reaktion, die ich bekomme, die definiert mich nicht. Ich habe so eine gewisse Distanz dazu, was du dazu sagen wirst. Ich sage meinen Peace und das ist wichtig. Denn es gibt jemand, der mich bereits liebt, der mich sieht, der mich hält. Es ist okay, wenn du mich nicht verstehst, wenn du das nicht teilst. Ich kann trotz deiner Ablehnung weiter ich selbst sein, authentisch sein. Ich glaube, das wird uns mega helfen. Ich weiß, das hilft mir immer wieder. Aber es gilt eben, glaube ich, nicht nur für die, die sich schwer tun, damit ehrlich zu sein. Es ist auch gut für die, die sich schwer damit tun, liebevoll zu sein. Die so stark auf Authentizität bedacht sind, die immer recht haben müssen. Denn die Frage für euch, vielleicht auch nur in bestimmten Situationen, ist natürlich, warum musst du eigentlich immer sagen, was du denkst? Ja, warum musst du einfach immer raushauen, was gerade so in deinem Herzen abgeht und was dich stört? Also zum Beispiel, warum tust du dich so schwer, deinen Partner oder deine Partnerin anzunehmen, wie er oder sie ist? Warum musst du immer dran rummäkeln? Warum musst du immer rumkritisieren? Warum musst du auch die Fehler der Arbeitskollegin so hart aufdecken? Warum kannst du nicht mal barmherzig drüber gehen? Warum musst du es immer ansprechen? Warum musst du es immer korrigieren? Und die Antwort ist, glaube ich, zumindest in manchen Fällen, dass an dem Partner, an der Arbeit zu viel dranhängt. Oder nicht? Also, das ist mein Partner. Der ist dafür da, mich glücklich zu machen. Und wenn der mich nicht glücklich macht, wenn sie mich nicht glücklich macht, dann müssen wir das ändern. Ja, weil du musst mich glücklich machen. Und deswegen werde ich dir einfach sagen, wie du mich glücklicher machen kannst. Hier musst du noch was ändern, hier musst du noch was ändern, dann bin ich glücklich. Ja, der Partner hat eine unglaubliche Last zu tragen, indem dass er mich glücklich machen muss. Oder der Job, die Karriere. Wenn die Kollegin was falsch macht und das ist vielleicht, ich bin der Chef, es fällt auf meine Abteilung zurück, dann hängt da mein Ruf dran. Natürlich werde ich das offenlegen, dass das ihr Problem war und natürlich werde ich es ihr hart kommunizieren, dass sie Scheiße gebaut hat. Aber das Problem ist nicht unbedingt, dass sie Scheiße gebaut hat, sondern dass es um zu viel geht. Es hängt zu viel dran, mein Ruf, meine Karriere. Das muss mir Halt geben, Sinn geben, Erfüllung. Das heißt, ich glaube auch für diejenigen von uns, die dazu tendieren, zu hart zu sein, zu direkt zu sein. Ich glaube auch für uns, macht es einen Unterschied, da zu starten, wo Jesus gestartet ist. Bei diesem Wissen, ich bin längst geliebt. Denn damit muss der Partner nicht immer erfüllend sein. Dadurch darf im Job auch mal was schief gehen. Ich muss beide nicht erdrücken mit meinen Hoffnungen, mit meinen Erwartungen, sondern ich habe eine Erfüllung in Gott gefunden, die es mich ein bisschen relativ handhaben lässt, was hier und hier eigentlich so passiert. Heute ist Pfingsten und an Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist nicht nur auf Jesus herabgekommen ist, sondern auch auf alle, die an ihn glauben. Und damit diese Stimme, die uns sagt, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, dass damit diese Stimme auch bei uns eingehalten hat oder Einzug gehalten hat oder Einzug halten kann. Und Ich will euch ermutigen. Ich glaube, da können wir heute anfangen sozusagen. Wenn ihr diese Stimme überhaupt nicht kennt, die euch sagt, ihr seid Gottes geliebtes Kind, er sieht euch, er liebt euch, dann ist das heute, glaube ich, ein super Startpunkt. Zu beten, Gott, ich will das gerne. Ich will, dass du deinen Platz in meinem Leben einnimmst. Ich brauche diese Stimme. Ich will aus deiner Liebe, aus deiner Identität leben. Ihr könnt darum bitten, dass Gott euch da begegnet, euch seinen Heiligen Geist schenkt. Und für diejenigen von euch, bei der die Stimme verschüttet gegangen ist, ist das, glaube ich, ein toller Startpunkt. In all den Konflikten, in all den Herausforderungen zu sagen, Gott, ich will neu, dass diese Stimme meine prägende Stimme wird. Die entscheidende Stimme in meinem Herzen. Lass sie mich neu hören, lass sie mich heute neu hören. Füll mich mit deinem Geist. Ich lade euch ein, da zu starten.